das Modell für dich und die City Chapel. Ihr habt da im Hintergrund ein Blueprint, eine Zeichnung einer Kirche. Genau. Und vielleicht ist das ja auch ein bisschen prophetisch für uns. Wer weiß, was sich raummäßig da noch tut, ja? Coming Home und Modell und so weiter und so fort. Aber es geht in erster Linie bei diesem Modell um ein Modell für dein Leben und für mein Leben. Und mich fasziniert das wirklich. Und ich hoffe, dir geht es auch so. Der Thessalonicher Brief oder die beiden Briefe sind mit die ältesten Briefe, die Paulus so um das Jahr 50 rum geschrieben hat. Und ich lese euch mal das Kapitel vor. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Hier kommen wir ja schon zum Kernthema des ersten Briefes, nämlich drei Unterthemen: das Werk des Glaubens, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder oder Geschwister, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft, in Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis und Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. So, dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien, jetzt kommt dieser Vers, diese Aussage, allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sprich in Griechenland, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinem Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Da war ja auch eben schon mal die Rede von in dem Lied, was wir gesungen haben, worauf wir uns ausrichten, wenn wir bei Jesus, wenn er wiederkommen wird, wenn die Posaune erschallt. Gut, wie gesagt, hier haben wir das Kernthema, das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung. Das macht das Christsein der Thessalonicher aus. Was das jetzt konkret bedeutet, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Wochen an. Heute geht es speziell um das Werk des Glaubens und ich möchte euch das in zwei Teilen aufzeigen, nämlich das Werk, Singular, ja, Einzahl des Glaubens und das Lebenswerk des Glaubens. Da geht es nämlich um unser ganzes Leben. Und das funktioniert hier nicht, müsst ihr mir, ich gebe euch dann Signal, ja, bitte durchbeamen, einmal klicken, super. Das Werk des Glaubens und da kommen wir zu einem interessanten Thema. Das ist nämlich das Thema der Auserwählung. Da möchte ich kurz was zu sagen. Schaut euch mal Vers 4 an. Vers 4 bitte. Da heißt es: Wir kennen von Gott, geliebte Geschwister, eure Auserwählung. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Satz und ein ganz wichtiges Stichwort. Wer von euch ist alles auserwählt? Gut. Ist doch schön, wenn man auserwählt ist, oder? Ich weiß nicht, wie es. Ich bin so ein bisschen auch ein Fußballfan, gebe ich ehrlich zu. Also nicht so wie manche von euch hier, aber schon auch, ja. Aber ich muss euch auch noch was hier bekennen. Ich, wenn ich spiele, spiele ich wie eine Flasche leer, ja. Also wirklich, im Spielen habe ich es nicht so mit. Und das war auch immer mein Problem, dass es, wenn es immer um die Auserwählung ging, ihr kennt das ja, da werden immer so die zwei Besten genommen und die suchen dann ihr Team dann zusammen, da blieb ich meistens übrig. Deswegen habe ich mich selten auf diesen Bolzplätzen aufgehalten. Aber egal, wo man dann im CVM mit der Jungschar oder später sogar bei der theologischen Ausbildung, da gab es Schulsport, irgendwo kam es dann immer wieder dahin, ja, und die Leute haben dann schon sehr schnell gemerkt, den Roland, den nehmen wir mal so. Erstmal später, ja. Und das war immer so ein blödes Gefühl. Ja, es ist doch ein blödes Gefühl. Und jetzt schreibt Gott hier Beziehungsweise Paulus schreibt hier von den Thessalonichern, dass sie auserwählt sind von Gott. Ist doch schön. Ist doch schön für die Thessalonicher, oder? Und die Frage ist, woran kann man erkennen, ob du auserwählt bist bei Gott? Und das ist interessant, da gebe ich euch einen Tipp, da schaut ihr euch jetzt mal den Vers 5 an. Da gibt es nämlich in der Bibel immer, das ist wichtig, wenn man die Bibel im Kontext, im Zusammenhang liest, dann gibt es nämlich so kleine Verbindungswörtchen. Ihr seid auserwählt, dann heißt es im Vers 5, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Pass auf, das mit der Auserwählung ist ganz einfach. Es gibt ja so Spezialisten, die sagen, ja, da können wir gar nichts zu machen. Ja, Gott wählt halt eben irgendwelche Leute aus auf diesem Globus, die werden sich irgendwann bekehren, deswegen müssen wir auch keine Evangelisation machen, die werden sich schon von selbst bekehren. Da ist die Rede von Prädestination und doppelter Prädestination und was weiß ich auch immer. Aber das mit der Auserwählung ist eigentlich ganz simpel und einfach. Das sagt nämlich der Vers 5. Die Frage, ob du auserwählt bist oder nicht, entscheidest nämlich du. Ja? Und zwar kannst du das selbst prüfen. Ja? Wenn du jetzt hier in den Gottesdienst gekommen bist und sagst, ja, ich kann mit dem Glauben und so nicht so viel anfangen, aber jetzt kannst du das beobachten während der Predigt eigentlich, ob du auserwählt bist, nämlich inwieweit es bei dir Klick macht. Das ist nämlich hier Vers 5. Ich predige jetzt hier. Und wenn das für dich nur bla 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 ist, dann weiß ich nicht, ob du auserwählt bist. Wenn das nicht anklickt. Aber wenn dann dein Geist in dir sich mit dem verbinden möchte, was da kommt, das sind wie so zwei Puzzleteile, die greifen ineinander, die passen ineinander. So zwei Magnete könnte man auch sagen. Also Nord- und Südpol, die zwei Dinge greifen ineinander und die passen zusammen. Das ist das, wenn in deinem Geist etwas drin ist, was das sucht, das Gegenüber sucht, dann ist das jetzt im Moment, dann spricht Gott durch seinen Heiligen Geist zu dir, jetzt durch die Predigt, und das ist das, was Paulus hier sagt, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern in Kraft, und du spürst das, das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, der will jetzt mit dir in Connection treten. Und immer wenn das passiert, dann kommen diese zwei Dinge zusammen. Da kann man im Grunde genommen von Auserwählung reden. Das heißt, Gott will in dein Leben andocken. Und es gibt halt Menschen, da passiert nichts. Natürlich passiert das bei manchen vielleicht nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren. Aber es gibt tatsächlich Menschen, da klickt nichts, da dockt nichts an. Wir werden diesen Komplex nie ganz verstehen. Aber man braucht keine Angst zu haben, versteht ihr? Keine Angst zu haben, dass man nicht auserwählt ist. Sobald man diese Angst ja hat, zeigt das ja auch, ich will dazugehören. Also dann klickt da in dir was. Das ist ein Geheimnis, ein Stück weit. Aber Vers 9, das ist nämlich dann die Konsequenz, die dann entsteht. Schaut mal, Vers 9. Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das heißt, es macht Klick in deinem Leben und dir wird bewusst, dass dieser ganze Kram, der da letzte Woche unter dem Weihnachtsbaum lag oder was auch immer, selbst deine Familie, selbst deinen super Job, den du hast, selbst die Aussichten, vielleicht stehen noch Ferien bevor oder keine Ahnung, Urlaub, irgendwas, diese ganzen Dinge, die werden dir kleiner, die erscheinen kleiner. Gott erscheint dir größer, das andere ist vielleicht ein Abgott, das ist vielleicht im höchsten Fall ein Götze. Und du merkst, Mensch, ich möchte mein Herz nicht mehr da dran hängen, ich möchte mein Herz an Gott hängen. Das ist Auserwählung. Und Gott möchte, dass wir als auserwählte Leute leben. Und dann erlebst du, Vers 1, sehen wir das, Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, so fängt Paulus an, Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Du bekommst eine persönliche Beziehung zu Gott. Gott wird hier als Beispiel Vater. Ja, das kommt natürlich immer auf deine Vater-Kind-Beziehung drauf an, die du hast. Aber die Bibel will damit ausdrücken, Nähe ist das. Das ist Nähe, absolute Nähe. Und dann geschieht Gnade und Friede. Gnade bedeutet, Mensch, ich komme an, das haben wir eben gesungen, ich kann so sein, wie ich bin. Ich muss mir nichts mehr verdienen. Ich bin mir dessen bewusst, ich bin auserwählt von Gott. Und ich habe Frieden im Herzen, Frieden, den mir niemand anders geben kann. Und so kann ich durch das Leben gehen. Das heißt Auserwählung. Und diese Auserwählung Und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema von heute Morgen. Diese Auserwählung, die hat eine Auswirkung. Das ist nämlich der zweite Hauptpunkt. Also das Werk des Glaubens, Auserwählung. Und wenn du diesen Jesus hast, wenn du andockst, wenn du glaubst, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte es haben, ich spüre das innerlich, das betrifft mich, dann kommst du an und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Bitte mal anklicken. Und das ist dann das Lebenswerk des Glaubens. Das Lebenswerk des Glaubens. Das sind nämlich die Auswirkungen, die da sind. Ja? Wer von euch alles eine Auserwählte hat, der weiß, worum es dabei geht. Als ich mich damals in Sarah verliebt hatte, wurde sie zu meiner Auserwählten und das hatte Auswirkungen gehabt. Ich hab plötzlich auf meine Kleidung geachtet. Ich habe angefangen, Briefe zu schreiben. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Heute wird man E-Mails schreiben. Früher gab es keine E-Mails, da musste man Briefe. Ich habe Briefe, meine Mutter dachte, was ist denn mit dem los? Ja, der hat ständig Briefe eingeworfen und Briefe bekommen. Oder ich war weit weg, ich war oben in Norddeutschland, sie war in der Schweiz gewesen. Und dann habe ich Telefonkarten gekauft für den Telefonautomaten. Ja, da gab es auch noch keine Handys. Da kostete in die Minute mindestens eine Mark. Ich habe 50 Telefonkarten gehabt. 50 Mark oder so irgendwas. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das als armer Bibelschulschüler, armer Student bezahlen konnte. Aber das war plötzlich mir was wert. Das hatte Auswirkungen gehabt. Und da ist ein Lebenswerk entstanden. Und da sind wir schon über 20 Jahre zusammen. Und wir reiten sozusagen auf einer Welle. Und das ist diese Welle, da kommen wir hier wieder hier zu unserem Punkt zurück, zu dem Lebenswerk des Glaubens. Weil das, was das nämlich für Auswirkungen hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Und der Schlüsselvers, und das ist jetzt ganz, ganz spannend, findet ihr in Vers 6 und Vers 7. Da heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Ganz wichtiges Wort, sag mal Nachahmer, Nachahmer. Ich mache ja normal sowas nicht, ja, zum Gottesdienst mit, sagt mal das, tut mal dieses. Aber merkt euch dieses Wort. Es gibt nämlich noch ein zweites Wort. Indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Sag mal, Vorbilder. Nicht so müde, ihr seid ja sowas von müde heute Morgen. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien, in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. So dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Zwei Worte, ich würde fast sagen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Hör genau hin, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Nachahmen, Nachahmer sein und Vorbild sein. Darum geht es jetzt hier heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie viele Sozialpädagogen unter uns sind. Wer kennt die sozial-kognitive Lerntheorie? Oh, ich dachte, es ging die Hälfte. Niemand. Ich dachte, es ging der halbe Saal ging die Hände hoch. Okay, dann kann ich euch was Neues erzählen. Ich habe schon Angst gehabt. Das ist vielleicht auch ganz gut, ja, weil es gibt ja dann sonst Leute, die wissen das dann besser. Die sagen, Moment, das stimmt nicht ganz. Die sozial-kognitive Lerntheorie, die werden wir uns heute Morgen anschauen. Seid ihr bereit? Gut. Und zwar, ach so, das geht ja nicht. Klickt mal weiter. Genau. Da gibt es ein paar Fremdworte. Könnt ihr das lesen? Ist ein bisschen verschwommen, ja. Aber interessant ist das. Nämlich diese sozial-kognitive Lerntheorie, die hat ein sogenannter Psychologe Albert Bandura ins Leben gerufen. Ich will nicht sagen erfunden, denn er hat eigentlich nur das wiedergegeben, was Paulus hier im 1. Thessalonicher sagt. Diese sozial-kognitive Lerntheorie besteht aus zwei großen Punkten, nämlich erstens aus dem Nachahmen und zweitens aus dem Vorbildsein. Die ist wiederum aufgeteilt in zwei Prozesse. Das erste ist die Aneignungsphase, unterteilt in den Aufmerksamkeitsprozess und den Gedächtnisprozess. Und das zweite ist die Ausführungsphase, das ist nämlich das Vorbild, unterteilt in den motorischen Reproduktionsprozess und in die Verstärkungs- und Motivationsprozesse. Und du denkst, oh Mann, was kommt da auf mich zu? Oh, das ist spannend, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, was dieser Mann hier aufs Papier gebracht hat. Und er bestätigt genau das, was Paulus hier uns weitergeben möchte und was die Grundlage ist überhaupt, um den Thessalonicher Brief zu verstehen. Okay, kommen wir mal zum ersten Punkt, die Aneignungsphase. Und die Aneignungsphase, da ist der erste Unterpunkt, der Aufmerksamkeitsprozess. Wisst ihr, was das ist? Ich zitiere hier mal. Achtung, Lauscher aufsperren. Aus der Masse an Informationen, die das Verhalten des Vorbilds enthält, wählt der Beobachter, also das bist jetzt du bist der Beobachter, du schaust auf ein Modell, auf ein Vorbild, wählt der Beobachter die für ihn wichtigen Bestandteile aus und beobachtet genau. Ob ein Modell viel oder wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, ist abhängig von der Persönlichkeit des Modells, der Persönlichkeit des Beobachters, der Beziehung der beiden zueinander und der gegebenen Situation. Also dieser Aufmerksamkeitsprozess, der wichtigste Punkt ist in diesem ganzen Modell, das schauen wir uns nämlich jetzt heute ausführlicher an, ist extrem wichtig, ist unterteilt in vier Punkte. Und diese vier Punkte gucken wir uns an. Punkt 1. Es ist abhängig von der Persönlichkeit des Modells. Genau, mal klicken, nächste. Weiter. Gut. Also, es ist abhängig von der Persönlichkeit des Modells. Und da sagt er Folgendes zu. Besonders beobachtet werden Menschen. Also, welche Menschen beobachtest du? Welche Menschen sollst du beobachten? Besonders beobachtet werden Menschen mit sozialer Kompetenz, Menschen mit hohem Ansehen, sympathische und attraktive Menschen, sowie Menschen, die Bedürfnisse des Lernenden zufriedenstellen können. Was bedeutet das jetzt für uns als Christen? Wir sollen Nachahmer sein. Wem sollen wir nachahmen? Wir sollen Menschen nachahmen, die etwas Besonderes haben. Für uns ist das unterteilt eigentlich in drei Bereiche. Und da wird es jetzt entscheidend. Für dich ist wichtig, dass du A, geistliche Vorbilder hast. Geistliche Vorbilder. Das bedeutet, genau wie die Thessalonicher, sie hatten Paulus als geistliches Vorbild gehabt. Du hast Leute um dich herum. Gott hat dich in ein Umfeld hineingestellt, in eine Gemeinde hineingestellt, in ein soziales Umfeld reingestellt, wo du Leute kennst, die ein geistliches Vorbild sind. Und denen sollst du nachahmen. Das ist extrem wichtig. Für 2014, ganz wichtiger Punkt. Wenn du das nicht hast, such dir Vorbilder. Such dir Menschen, die dir Vorbilder sind, und dann ahme ihnen nach. Interviewe sie, sprich mit ihnen. Hab Gemeinschaft mit ihnen, lad sie zum Raclette ein oder was auch immer und rede mit ihnen. Frag sie, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie ihr Leben meistern. Für mich war das früher mit 19 Jahren George Werber. Kennt denn jemand? Ein paar. Ist der Leiter und Gründer von OM. Da habe ich richtig Feuer gefangen. Ich bin dann auf jede Konferenz hingejuckelt. Ich habe die Kassetten, wisst ihr, was Kassetten sind? Ja. Ich habe mir die Kassetten alle geholt, die es gab von ihm. Ich habe dann angefangen, Englisch zu lernen. Ich habe die Kassetten gehört. Ich bin auf die Konferenzen. Ich habe seine Bücher gelesen und ich wollte dem nacheifern. Das war mir wichtig. Heute sind das für mich Leute, die ähnlich in einer ähnlichen Situation sind. Pastoren zum Beispiel. Pastoren, wie leben diese Leute mit Jesus? Wo gibt es für mich Pastoren, die Vorbilder sehen? Nicht unbedingt die Mega-Churches haben, aber wie leben sie ihr Leben? Deswegen, Sarah und ich, besuchen wir Pastoren und unterhalten uns mit ihnen. Pastoren, Frauen, wie leben sie das? Für dich ist das zum Beispiel, angenommen, du bist Ingenieur in einer großen Firma. Du suchst dir einen, wie lebt er sein Christsein? Ich habe vor ein paar Tagen auf Facebook ein Unternehmer, den Fuhrländer, kennen vielleicht einige, der die großen Windmühlen gebaut hat, habe ich auf Facebook gepostet. Ein Vorbild für Unternehmer. Ich habe diesen, der lief im SWR, dieser Bericht, ein richtiger Hammer. Ein Christ, der sein Leben in den Dienst gestellt hat. Deswegen ist es wichtig, Vorbilder zu haben. Wer sind deine Vorbilder? Wenn du kein Vorbild hast, Jahresziel Number One, such dir Vorbilder. Das braucht's. Zweitens, biblische Vorbilder. Biblische Vorbilder, auch mal klicken. Du hast die Bibel, Gottes Wort, mit extrem vielen Biografien. Das ist nicht, um dich zu langweilen, sondern es ist zu sehen, wie lebten die Menschen damals? Wie lebten die Menschen damals? Was taten sie? Abraham, David, Ruth, Rahab, Paulus. Deshalb haben wir die Bibel. Paulus schreibt an Timotheus im 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und in Liebe, die in Christus Jesus sind. Oder in 2. Timotheus 3, Vers 10 heißt es, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Du hast dich an meine Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe. Du hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, du hast dir meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Ist übrigens ein Hammer, wenn du das sagen kannst. Wenn du so weit bist, kannst du sagen, eifert meinem Vorbild nach. Ja? Und Paulus hat das ja nicht in Hochmut getan. Tatsächlich, wenn Paulus den Timotheus einen Brief schreibt, dann ist das vielleicht, denkst du, ist ja ganz schön für den Timotheus, aber was habe ich davon? Nein, Gottes Absicht war, dass Paulus als Mentor, seinem Mentee, einen Brief schreibt, damit wir das heute haben und du kannst es als einen persönlichen Brief nehmen für dein Leben. Du bist Timotheus und du lernst von Paulus. Also, wir sind nach wie vor im Aufmerksamkeitsprozess drin. Wir sperren unsere Ohren auf, wir suchen uns Vorbilder und wir haben Vorbilder auch in der Bibel. Und drittens, das ist auch so ein Hammervorbild, ist das dein inneres Bild. Im 1. Korinther 13, Vers 12 ist mir eine Stelle aufgefallen, bitte auch nochmal klicken, ist mir eine Stelle aufgefallen, da heißt es, wir sehen zwar nicht von Angesicht zu Angesicht, aber wie durch einen Spiegel, beziehungsweise konturenhaft. Was will Paulus das sagen? Paulus will sagen, ihr habt ein Bild von Jesus in euch drin. Sobald es geklickt hat, ihr auserwählt seid, der Heilige Geist in dir drin ist, hast du ein inneres Vorbild in dir drin. An einer anderen Stelle, den Vers haben wir letzte Woche gelesen, heißt es im 1. Johannes 2, Vers 27, ihr habt noch nicht mal nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so bleibt in ihm. Extrem wichtig. Extrem wichtig. Du hast ein inneres Vorbild. Und ich muss dranbleiben. Und je mehr ich dranbleibe, umso stärker werden diese Konturen, umso mehr erkenne ich das Bild Jesus. Umso mehr werde ich versorgt. Diese drei Sachen hat Gott jedem von uns gegeben. Jeden, der mit Jesus lebt. Geistliche Vorbilder, das liegt an deiner Motivation, das werden wir gleich noch sehen. Biblische Vorbilder und dein inneres Vorbild. Okay? Das ist also der Aufmerksamkeitsprozess Punkt 1, abhängig von der Persönlichkeit des Modells. Du hast ein Modell, deswegen halte an diesem Modell fest. Ohne dieses Modell kannst du nicht nachahmen. Und wir haben eben drei verschiedene Modelle uns angeschaut. Es ist aber auch zweitens abhängig von der Persönlichkeit des Beobachters, des Lernenden. Also sprich von dir. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Seid ihr noch da? Gut. Also der Beobachter, der Lernende, das bist du, das bin ich. Da heißt es hier in diesen schlauen Darlegungen, fehlendes Selbstvertrauen oder geringe Selbstachtung fördern die Aufmerksamkeit einem Modell gegenüber. Zudem ist die Beobachtung eines Modells von verschiedenen Faktoren menschlicher Wahrnehmung abhängig. Zum Beispiel von deinen Erfahrungen, von deinen Interessen, von deinen Wertvorstellungen, von deinen Gefühlen oder Stimmungen. Leider ist es halt eben manchmal nicht so, wie hier unser schlauer Mensch sagt. Er sagt, fehlendes Selbstvertrauen, Vertrauen fördert die Aufmerksamkeit einem Modell gegenüber. Ich stelle das oft anders fest. Ist es nicht oft so, dass wenn wir kein Selbstvertrauen haben, dann vergleichen wir uns mit dem anderen und sagen, ich bin doch nur eine Flasche. Ich kann nichts. Fußball spielen eben, ja, zum Beispiel. Ich kann doch nichts. Aber hätte ich mich damals aufgemacht, angenommen, ich hätte mich einem angevertraut und gesagt, hey, jetzt zeig mir mal, wie man so einen Ball richtig schießt, dass er eben nicht nach links und nach rechts und geradeaus fliegt, ja. Dann hätte ich lernen können. Und hier ist was ganz Wichtiges für uns. Und da möchte ich euch einen Vers zeigen. Der steht in Epheser 2, Vers 10. Bitte mal anklicken, genau. Den nehme ich mal persönlich. Das war ganz interessant. Wir hatten eine ganz tolle Anbetungszeit am Mittwoch gehabt. Wir sind in das neue Jahr gestartet mit einer ganz wunderbaren Zeit. Mittwoch in der Marienstraße und da hatte jemand einen Eindruck gehabt, einen Vers weitergegeben. Und diesen Vers habe ich euch hier nochmal aufgeschrieben und ganz persönlich aufgeschrieben. Da heißt es in Epheser 2, Vers 10, denn du bist, das sagt Gott zu dir, denn du bist mein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die ich Gott vorher bereitet habe, damit du in ihnen wandeln sollst. Das ist Gottes Berufung für dich. Das ist Gottes Berufung für dich, denn du bist sein Gebilde. Gott sagt das zu dir, er sagt das zu dir. Ganz persönlich. Und er hat etwas geschaffen, dass du in diesen Werken wandeln kannst. Das zu diesem Punkt, abhängig von der Persönlichkeit des Beobachters. Gott hilft dir praktisch durch diese Aussagen der Schrift, durch das innere Zeugnis. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes vielleicht sind. Nein, wirklich sind. Ja? Er stärkt dich in der Identität, die du in Christus hast, damit du sagen kannst, jawohl, ich kann das. Jawohl, ich werde dem nachfolgen. Ja? Das ist dieser ganz, ganz wichtige Punkt hier. Deshalb ist die Persönlichkeit des Beobachters extrem wichtig. Und ich denke, hier scheitern viele, weil sie sagen, oh, ich kann das nicht. Das ist eine große Lüge, die der Teufel dir immer wieder drauflegt. Ich kann das nicht. Du musst ja auch nicht das tun, was der andere tut. Was weiß ich, wenn du nicht musikalisch bist, dann musst du natürlich nicht derjenige sein, der im Worship-Team drin steht. Aber Gott hat einen Plan für dich. Und Gott wird dir helfen, auch Vorbilder zu finden, die da sind, denen du nachahmen kannst in den Werken, die Gott für dich bereitet hat. Ganz wichtig. Das müssen wir 2014, da müssen wir ran als Gemeinde, da muss ich ran. Lass uns da wirklich durchgehen, dieses Jahr, und lernen, in unserer Identität in Christus zu wachsen. Wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht wissen, was wir in Christus sind, dann werden wir diesem ersten Schritt nicht nachkommen. Dann werden wir diesen Dingen nicht nachahmen. Und denkt immer daran, hier steht, es ist ein Aufmerksamkeitsprozess. Ein Prozess, der ist nicht einfach mit einer Entscheidung getroffen. Ich spreche jetzt ein Gebet und dann ist alles da. Es ist ein Prozess. Er ist aber auch abhängig, das ist der dritte Punkt, von der Beziehung zwischen dem Modell und dem Beobachter. Da heißt es, eine positive emotionale Beziehung sowie die Abhängigkeit zwischen Modell und Beobachter voneinander begünstigen die Nachahmungsbereitschaft des Beobachters. Nun, das gilt natürlich im Blick auf lebende Vorbilder, ganz klar. Du kannst niemanden nachahmen, der dir unsympathisch ist oder so irgendwas. Es braucht eine emotionale Sache. Deswegen habe ich vorhin gesagt, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, verbringe Zeit mit den Leuten, lerne von ihnen. Aber das gilt aber auch im Blick auf Gott. Und hier ist auch ein Knackpunkt. Der Grund, warum wir oft nicht geistlich unterwegs sind oder nicht den Zielen Gottes nachahmen, weil wir Misstrauen haben gegenüber Gott. Das Verhältnis zu Gott ist getrübt. Es ist belastet. Und weil dieses Verhältnis belastet ist, komme ich nicht vorwärts. Weil ich vielleicht denke, Gott will mir was Böses. Gott will mir einen reindrücken. Versteht ihr? Das ist oft wie Eltern und Kinder. Als Eltern, du liebst deine Kinder, du möchtest ihnen was Gutes beibringen. Und dazu gehören halt eben auch Erziehungsmaßnahmen, die das Kind nicht nachvollziehen kann. Und das Kind denkt, ich habe die schlimmste Mutter, die es überhaupt gibt. Vielleicht hat es das auch schon mal ausgesprochen. Und du sagst, oh, komm, Schwamm drüber, das Kind versteht es noch nicht. Aber es ist wichtig, dass es diesen Weg geht. Und wir müssen verstehen als Kinder Gottes, dass Gott einen guten Plan mit uns hat. Und da heißt es im Jakobus 1, Vers 17, bitte diesen Vers auch mal zeigen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Glaubst du das? Glaubst du das? So richtig, tief im Herzen. Wenn nicht, dann ist hier auch ein Prozess. Dann hängt es vielleicht hier zwischen der Persönlichkeit des Beobachters und des Modells. Dann möchte Gott dich dahin führen, dass du das begreifst. Und zuletzt ist es abhängig, dieser Prozess, von den gegebenen Situationsbedingungen. Da sagt er, wenn Menschen anwesende Personen beobachten, Also wenn du jetzt jemand beobachtest, dann ist das immer eingebunden, die Wahrnehmung, in eine soziale Situation. Die sogenannten emotionalen Befindlichkeiten wirken sich hierbei auf die Wahrnehmung des Beobachters aus. Sprich, es kommt darauf an, wo du dich befindest, in welchem Umfeld du dich befindest. Da ist zum Beispiel die City Chapel, Coming Home. Wir möchten als City Chapel ein Ort sein, wo du diese Situation hast, dieses Umfeld hast, wo du Vorbilder findest, wo du geistlich wachsen kannst und die erkennst, wo der Heilige Geist zu dir reden kann, durch den Gottesdienst, durch Veranstaltungen im Hauskreis. Das heißt aber auch gleichzeitig, pass auf, wo du dich aufhältst. Wenn du dich in falschen Situationen aufhältst, in einem Umfeld dich bewegst, was nicht gut ist für dich, für diesen Prozess, wo dich Leute in eine andere Richtung beeinflussen, kommst du wieder weg aus diesem Prozess. Verstehst du? Dann ahmst du anderen Dingen nach und dann entfernst du dich wieder davon. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Das andere, wenn wir das begriffen haben, das andere, bitte mal weiter. Weiter. Das ist das Zweite, das folgt nämlich darauf. Wir haben gesagt, der Aufmerksamkeitsprozess, das haben wir verstanden, oder? Und dann kommt der Gedächtnisprozess. Das ist cool. Römer 12, Vers 2. Da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens, sodass ihr beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es wohlgefällig ist, ob es vollkommen ist. Diese Methode erklärt das so. Der Lerner formt das Beobachtete in Gedächtnisstrukturen um, legt es also ab in neue Schemata oder erweitert diese, die er als Erinnerung wieder aktivieren kann. Und im Deutsch ausgedrückt haben wir das in Römer 12, Vers 2 stehen. Ja, dass man das verstehen kann. Nämlich durch dieses Nachahmen kommst du in einen Prozess rein. Es ist ein guter Prozess. Du nimmst das Wort Gottes auf, du richtest dich nach Vorbildern auf, du redest mit ihnen, du nimmst Korrektur an, das ist eine ganz wichtige Geschichte da drin, Korrektur annehmen, wenn du zum Beispiel einen falschen Weg, eine falsche Pferde folgst, nämlich das ist ein Haken an der Sache, in Anführungsstriche. Gott wird dir Dinge zeigen, wo du falsch liegst. Du ahmst nach und du merkst, ich bin ja hier, ich habe jetzt so einen Linkstrall und du erkennst zum Beispiel Sünde. Jetzt ist es wichtig, diese Sünde auch abzulegen. Wenn du das nicht machst, wirst du nie auf die Spur kommen oder auf der Spur draufbleiben. Das sagt Römer 12, Vers 2. Das ist die Erneuerung unseres Sinnes. Das hat Gott vor. Gott wird, indem du diesem nachahmst, wird er dir Dinge zeigen und es wird so langsam, wie er sagt, in ein Schemata, in ein neues Schema in deinem Leben einbrechen. Ein Prozess. Und da ist Gott dran. Damit du in diesen Werken drin sein kannst, die Gott für dich geschaffen hat. Dann richtest du dich nicht mehr länger nach den Maßstäben dieser Welt, nach falschen Vorbildern, sondern du richtest dich nach dem, was richtig ist, dem du nachahmst. Und Versagen ist da übrigens auch ganz wichtig. Du fällst auf die Nase, du sagst, warum bin ich jetzt auf die Nase gefallen? Du stehst wieder auf, bekennst das vor Gott und sprichst mit deinen Vorbildern, sprichst mit Gott, lässt den Heiligen Geist wirken und dort kommt dieser Prozess dann ins Rollen. Und denk daran, es ist ein Prozess, der entsteht phasenweise. So, und wenn diese Geschichten gelaufen sind, dann kommen wir zum zweiten Teil, keine Angst, der wird nicht so lang wie der erste Teil. Der ist nämlich ganz simpel, das geht immer schneller, ja, es geht immer leichter. Das ist nämlich die Ausführungsphase. Der zweite Teil. Und das hat mit Vorbild zu tun. Und hier glaube ich, lass uns mal innehalten, ich glaube, hier liegt unser Problem als Christen. Wir bleiben oft im ersten Teil hängen. Wir kennen das ja, wir sind Nachfolger Jesu, oder? Und so werden wir auch immer Nachfolger Jesu bleiben. Aber manchmal interpretieren wir das falsch. Wir meinen, wir müssen immer nur nachfolgen. Das ist meine Berufung. Ich muss nur nachfolgen, ich muss nur nachahmen. Aber weißt du was? Das wäre wieder, der Weg ist das Ziel. Das ist falsch. Nachahmer sein ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, 1. Thessalonicher 1, ihr wart Nachahmer, ihr habt unserem Beispiel nachgeahmt, sodass ihr zu Vorbildern geworden seid und euer Glaube ist bekannt geworden an alle. Das ist Gottes Ziel mit dir. Das Ziel Gottes mit dir ist nicht, dass du Nachahmer bist. Das ist wichtig für den Prozess. Das Ziel Gottes mit deinem Leben ist, dass du ein Vorbild bist für andere. Das ist der springende Punkt. Zeig mal 1. Timotheus 4, Vers 12. Auch wieder an Timotheus. Niemand verachte deine Jugend. Der Vers, der hat mir immer sehr viel bedeutet. Heute kann ich den nicht mehr so anwenden auf mein Leben. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Das ist der Auftrag. Du bist mir nachgefolgt und jetzt sei ein Vorbild. Oder 2. Timotheus 2, Vers 2. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter. Also such dir wieder Beobachter, Lernende, und sei du ihnen Modell, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Das ist das Ziel Gottes mit deinem Leben. Darum bist du hier. Darum hat Gott dich noch nicht weggebeamt. Eigentlich, Johannes 17, lest das mal durch, das hohepriesterliche Gebet. Eigentlich wäre es doch am besten, wir bekehren uns zu Jesus und er sagt, oh, wieder einer, hochbeamen, ja, damit er nicht von dieser bösen Welt befleckt wird. Und alle, die sich bekehren, die werden weggebeamt. Ja? Warum ist das nicht so? Ganz einfach, weil du nämlich sonst hier gar nicht sitzen würdest. Irgendjemand hat dir nämlich von Jesus erzählt. Verstehst du? Und das sind die Leute, die zu Vorbildern geworden sind. Du bist Nachahmer, um zum Vorbild zu werden. Du hast einen Auftrag hier in dieser Welt. 2014, ich habe gesagt, Gott hat dich in ein bestimmtes Umfeld hineingesetzt. Da bist du ausgewählt in deiner Firma, in deinem Beruf, wo du bist, um Vorbild zu sein, um Leuten Wegweisung zu geben. Und hier kommen wir zu den letzten zwei Pünktchen. Und zwar ist das die motorische, das ist ein schlimmes Wort, ich gebe es zu. Ich habe eigentlich nichts mit Fremdwörtern so. Aber manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn ich mal ein paar Fremdworte hier einschmeiße. Die motorische Reproduktionsprozesse. Die motorischen Reproduktionsprozesse. Was ist das? Er sagt dazu, der Lerner erinnert sich und versucht, das Beobachtete zu reproduzieren. Je nach Kreativität ist er eingeschränkt oder weitestgehend in der Lage, das beobachtete Schema der Situation anzupassen. So, und hier kommt der Knackpunkt in der Theorie. Nämlich nicht je nach Kreativität ist er eingeschränkt dazu in der Lage. Das ist der menschliche Ansatz. Dass du sagst, boah, das kann ich gar nicht. Doch, das kannst du. Hätte jemand vor mir vor 10 Jahren gesagt, da haben wir noch schön so eine kleine Gemeinde gehabt mit 20 Hansels da, ja. Das ist mir nicht so schwer gefallen, vor so vielen Leuten zu stehen. Das war damals viel für mich. Er hat gesagt, du wirst irgendwann mal vor ein paar hundert stehen. Er hat gesagt, nee, lass mal. Ja. Aber Gott ist am Werk und er macht das und er schafft das in dir. Das ist nämlich der Knackpunkt in diesen Theorien. Wir leben in der Praxis. Und schau dir mal die Verse an, das, was Gott dir sagt. Jesus selbst sagt das in Markus 9, Vers 23. Dem Glaubenden ist manches möglich. Nein, alles. Oder, wenn ihr nur glaubt, wird euch nichts unmöglich sein. Den Spruch hat Toyota dann später geklaut. Oder, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht, sagt Paulus. Und das gilt nicht nur für Paulus und das hat nicht nur Jesus gesagt. Sondern für dein Umfeld, klar, da kommt auch dieser Spruch, wenn ihr nur Glauben hättet, würdet ihr zu diesem Berg sagen, setz dich von hier nach da und so weiter, das kann ich nicht. Es geht ja gar nicht, du musst ja gar keine Berge versetzen. Aber Gott hat dich in ein Umfeld reingestellt, wo es Berge gibt in deinem Leben, du sagst, der ist mir zu hoch. Und Gott sagt dir, nein, der ist nicht zu hoch. Der ist nicht zu hoch. Du bist unterwegs. Du bist unterwegs. Du warst Nachahmer, du bist Nachahmer, wir bleiben auch Nachahmer, aber jetzt wirst du Vorbild sein und jetzt geh du einfach im Glauben und ich werde dich segnen. Dazu gehört Schritte zu tun. Ich habe euch damals von meinem Vorbild erzählt, George Werber. Das Problem war, ich habe es dann auch so versucht. Ich bin von Tür zu Tür gegangen, habe Freiversammlungen gemacht. Das war für mich eine einzige Katastrophe. Ich war so gefrustet. Bei ihm haben sich immer die Leute bekehrt. Ja. Der hat nur auf der Straße gestanden und dann lagen die Leute schon am Boden, so ungefähr. Ja. Und ich habe dann gerufen und die Leute, die haben sich alle entfernt. Ich weiß nicht, ich musste mal so ein Anspiel machen. Die haben gesagt, was ist das, der ist irgendwie durchgeknallt. Ja. Und habe gemerkt, nee, das ist nicht mein Ding, freie Versammlung. Bin dann nach Afrika gegangen und bin dran geblieben. Versteht ihr? Es geht darum, lass dich doch nicht einschüchtern von irgendeiner Sache. Du probierst das jetzt so wie ein Kind, was so die ersten Schritte macht. Es lässt sich auch nicht davon einschüchtern, dass es mal hinfällt. Es steht wieder auf und geht wieder vorwärts und wieder weiter. Und genau so, das ist der Reproduktionsprozess. Da ist ein innerer Motor, deswegen motorisch. Da ist ein innerer Motor in unserem Leben, der motiviert uns. Aufstehen ist göttlich. Aufstehen ist göttlich. Wir gehen weiter. Und er wird uns segnen. Der Teufel wird natürlich versuchen, uns immer Knüppel zwischen die Füße zu werfen. Immer wieder. Weil er das nicht will, dass wir vorwärts gehen in diesem Reproduktionsprozess. Nämlich das möchte er. Gott möchte, dass du dich reproduzierst. Und plötzlich kommen Leute auf dich zu und sagen, du, wie machst du das eigentlich? Und du kannst anderen Leuten wieder Vorbild werden. Und da kommen wir auch zum letzten und kürzesten Punkt von allen. Bitte eins weiter. Verstärkungs- und Motivationsprozess. Und da lasse ich jetzt einfach hier mal den Onkel zu euch reden. Bitte mal diesen Text. Genau. Da steht geschrieben, ob ein Mensch ein bestimmtes Verhalten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist schon fast inspiriert, ob ein Mensch ein bestimmtes Verhalten überhaupt beachtet, um es zu lernen, hängt von seiner Motivation ab. Die Motivation einer Person beeinflusst beim Modelllernen sowohl die Aneignungs- als auch die Ausführungsphase. Nur wer sich vom Beobachten und Durchführen einer Verhaltensweise einen Erfolg bzw. einen Vorteil verspricht oder einen Misserfolg bzw. Nachteil abzuwenden glaubt, wird entsprechende Aktivitäten entfalten. Das steht am Ende. Motivation. Das ist wie bei jeder Predigt. Ich kann mir was anhören, ich kann sagen, oh, war ganz nett oder gefällt mir jetzt nicht so. Die Motivation ist entscheidend. Ich nimm's in die Hand. Die haben wir ja alle. 2014 in der ersten Januarwoche, da haben wir alle, sind wir alle motiviert. Aber nimm's, schreib's irgendwo auf. Mach dir das zum Ziel und sag, jawohl, wir haben heute so viele Verse gehört. Jawohl, Gott möchte, dass ich diesen Weg gehe. Und wenn Gott das möchte, dann wird er mir auch die Kraft geben, nachzuahmen und Vorbild zu sein. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Verstärkungs- und Motivationsprozess. Und verstärkt wird dein Entschluss. Da steht irgendwo, es fällt mir der Vers gerade in Philippa, dass er uns hilft, sowohl das zu tun und das auszuführen. Er hat dich jetzt motiviert, in eine Richtung zu gehen. Aber nun sei bereit, diesen Weg einzuschlagen und lass nicht eher los. Das ist dein Motto. Und ich schließe einfach genau mit dieser Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei dir. Und ich schließe mit dem Vers aus Philipper 1, Vers 6. Das sagt Paulus, das sagt Gott zu dir. Ich bin ebenso in guter Zuversicht. Ich bin ebenso heißt, ich bin genauso in Zuversicht, wie ich das mit Paulus war, wie ich das mit David war, wie ich das mit irgendwelchen George Werbers war oder was auch immer. Ich bin ebenso mit dir in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Also, da gehörst du auch zu. Ja? Das denkt Gott über dich und mich. Ich finde das so eine Hammergeschichte, so eine Hammerbotschaft. Und das lass uns jetzt echt Gott hinlegen und wir stehen noch auf und beten zusammen. Herr, ich danke dir für das, was du uns gegeben hast, was wir in dir haben. Ich finde das so schon fast so lustig, dass irgendwelche Psychologen irgendwelche Dinge entwickeln und meinen, es wäre auf ihren eigenen Mist gewachsen. Und letztendlich bist du es, der das schon lange vorher gesagt hat. Schon lange vorher gesagt hat. Und mein Wunsch ist für mein Leben, für unser Leben, dass wir besonders wachsam sind für dieses Jahr, für 2014, dass wir Nachahmer sind, dass wir bereit sind, Vorbilder zu suchen, aktiv zu suchen, mit ihnen im Gespräch zu sein, dass wir uns inspirieren lassen von dir, von biblischen Vorbildern, dass wir uns inspirieren lassen durch deinen Heiligen Geist. Und ich finde das so hammermäßig, was wir heute gehört haben, dass du in uns drin dieses Schema bereits schon reingelegt hast. Du bist in uns drin, wir müssen nur die inneren Augen öffnen. Und du willst uns dazu anleiten. Und ich bitte dich, dass Römer 12, Vers 2 in unserem Leben greift, indem wir dranbleiben und dass wir erleben, wie unser Sinne, unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein sich verändern lässt, indem wir ständig wieder aufstehen und dranbleiben und nachahmen. Bis es dahin kommt, dass wir zu Menschen werden, die schon fast so diesen inneren Motor in sich drin haben, die reproduzieren wollen, die vorwärts gehen wollen und die wiederum anderen zum Vorbild werden. Das ist ein Prozess. Und ich glaube für uns als City Chapel, ich glaube für uns, so haben wir es gerade von Paulus auch gehört, dass du über jeden Einzelnen so denkst, dass du mit jedem Einzelnen das vorhast. Nicht der Weg ist das Ziel. Nicht ist es das Ziel, dass wir Nachfolger sind. Nachfolger wollen wir sein, wollen wir bleiben. Aber das Ziel ist, dass wir zu Vorbildern werden. In unserem Umfeld. Beruflich, familiär, aber auch hier in dieser Stadt und darüber hinaus. Wir wollen zu Vorbildern werden. So wie das von den Thessalonichern der Fall ist. Dass dieses Werk des Glaubens, das Lebenswerk des Glaubens in uns Frucht bringt. Und ich möchte uns jetzt segnen, unter den Segen Gottes stellen. Heiliger Geist, komm du und ich bitte dich, dass diese vielen Worte, diese vielen Dinge sortiert werden in unserem Leben, dass es umgesetzt wird, dass es Sinn macht und dass du, Heiliger Geist, in unserem Leben, du hast uns auserwählt, wir sind deine Kinder und dass das nun umgesetzt werden kann, dass das Frucht bringt, dass das greifen kann und dass wir daran festhalten. Denn du hast gesagt, dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, auch vollendest. In Jesu Namen. Amen.